SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen in SWR 1 Leute. Donald Becker.
Hallo Nabil.
Sehr schön, dass Sie da sind und es zu uns geschafft haben. Wie geht's Ihnen?
Gut, super und ich freue mich da zu sein. Und das Wetter passt ja auch. Wenn ich hier im strömenden Regen angekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gleich wieder Schimpfe abbekommen von euch, oder?
Ganz sicher wäre das so gewesen, ja. Also wir haben gutes Wetter mitgebracht, das freut mich schon mal. Sind Sie entschuldigt heute fürs Morgenmagazin?
Bin ich. Das ZDF ist dran, deswegen habe ich Zeit und konnte kommen. Nächste Woche bin ich dann wieder Frühaufsteher. Ja. 3 Uhr klingelt dann wieder mein Wecker.
Wie läuft denn so ein typischer MoMA-Tag für Sie ab?
3 Uhr Wecker klingeln, dann aus dem Bett quälen. Das tut ganz schön weh manchmal, weil das ist einfach so die Phase, wo man so den Tiefschlaf normalerweise hat. Und dann raus müssen aus dem Bett ist schon schwierig, aber ich mache es jetzt seit 17 Jahren. Also einen Biorhythmus habe ich sowieso nicht mehr. Dann gehe ich zum Westdeutschen Rundfunk, bereite mein Wetter vor für ganz Deutschland. Das dauert so ungefähr 1 bis 1,5 Stunden, je nachdem, wie schwierig die Wetterlage ist.
Das muss noch vor der Sendung dann auch geschehen. Kann man ja nicht am Vorabend machen.
Könnte man, aber besser ist wirklich ganz kurz vorher. Da hat man wirklich die aktuellsten Daten dann vorliegen, auch Radarfilme. Man kann gucken, wie weit ist die Warmfront jetzt wirklich gekommen. Da gibt es manchmal schon Unterschiede zum Vorabend. Und dann geht es noch kurz in die Maske. Die sagen immer, gut, bei dir gibt's nicht viel zu tun. Also ich glaube die meinen wahrscheinlich eher, bei dir gibt's nichts zu retten. Wir können
da nicht. Ich wollte gerade sagen, wie kann man das interpretieren?
Aber ja, genau.
Haben Sie schon.
Und ja, und dann geht's 5.30 Uhr auch schon los dann.
Und dann bis 9 durch, ne?
Bis 9, Sendung. Genau.
Sie haben gerade ja auch das Wetter vorgelesen und ich habe jetzt gemerkt, Sie gelten ja als sehr genau und prüfen auch Ihre eigenen Vorhersagen am nächsten Tag.
Genau, das ist ganz wichtig, diese Verifikation. Und ganz toll war es, also ich habe lange Zeit mitgemacht in Berlin bei einem Wetterprognoseturnier. Da mussten wir also am Freitagnachmittag dann wirklich das Wetter für Samstag und Sonntag so genau wie möglich vorhersagen. Höchsttemperatur auf 0,1 Grad und so weiter. Also wirklich, da ging es als Eingemachte. Mhm. Und da konnte man am Montag dann wirklich sehr gut auswerten, wo bin ich gelandet, welchen Platz habe ich, war ich der Beste, war ich der Schlechteste. Schlechteste war ich zum Glück nie, aber man hat dann auf jeden Fall gesehen, wo lagen die Fehler und konnte dann wirklich so ein bisschen nachforschen und auch Lehren ziehen für die Zukunft.
Also einen sportlichen Ehrgeiz gibt es auch bei Meteorologen.
Auf jeden Fall.
Ärgert Sie das dann, wenn Sie daneben liegen, am nächsten Tag kontrollieren und 1 Grad irgendwie
nicht gestimmt? Ganz schlimm, total, ja. Also 1 Grad geht noch. Also wir haben uns so als Ziel gesetzt, so ab 3 Grad, da wird es dann kritisch, da ist es dann definitiv eine Fehlprognose. Bis 1 Grad ist noch okay. Und das merken die Leute halt wenig, ne? Also oder auch gar nicht. 1 Grad daneben ist, glaube ich, kein Problem.
Vor allem, wenn es um ganz Deutschland geht, könnte ja dann woanders sein, das Grad.
Aber was die Leute natürlich sofort merken, ist, wenn man Sonne vorhersagt und es regnet. Das sind dann wirklich so die schlimmsten Sachen, die passieren können und vor allem gerade Richtung Wochenende, die melden sich auch und ich muss gestehen, dass wir die Vorhersage dann bewusst etwas schlechter machen, gerade am Wochenende. Wenn die Leute draußen grillen wollen, wenn sie Veranstaltungen haben, dann sagen wir, passt auf, einzelne Schauer können kommen, wenn die dann nicht kommen, sind die Leute froh und melden sich nicht. Wenn wir aber sagen, es wird 100%ig trocken bleiben und nur sonnig und dann kommt ein Regenschauer, dann kann man sich kaum retten vor Mails und vor Beschimpfungen und deswegen
machen wir wirklich der Wettermann beschimpft?
Ja, das gibt's, klar.
Ja. Was macht denn abseits von so kleinen Tricks, dass man Erwartungen ein bisschen dämpft, einen guten Wetterbericht aus?
Das ist schwierig. Ich glaube, die wetterinteressierten Leute, die hätten gerne fast, ich sage jetzt mal so eine synoptische Übersicht, die klingt sehr wissenschaftlich, mit Heranschwenken eines Höhentroges von Westen her und vorderseitiger Hebung würde es massiv mit Aufgleitniederschlägen dann zu kräftigen Regenfällen kommen. So etwas hören die wahrscheinlich gerne. Aber ich glaube, der Normalzuschauer, der wird jetzt schon aussteigen und sagen, ich will einfach nur wissen, regnet es oder scheint die Sonne? Da muss man dann versuchen, so einen schönen Mittelweg zu finden. Mhm. Und wenn man da fachlich nicht schlechter werden, man muss es trotzdem gut verpacken. Und da war eigentlich früher Jörg Kachelmann der Vorreiter, muss ich so sagen. Der hat uns so weggebracht von diesen beamtlich formulierten Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes.
Donald Becker, Meteorologe und Wetterexperte vom ARD Morgenmagazin in SWR 1. Leute, inzwischen 18 Jahre machen Sie das Morgenmagazin.
Genau.
Haben Sie es gedacht?
2005 habe ich angefangen. Ich habe gedacht, es wird ein Provisorium. Vielleicht 2-3 Jahre werde ich das machen, dann etwas anderes. Und jetzt ist es wirklich eine so lange Zeit geworden. Ich muss sagen, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Also es war wirklich immer ein schönes Arbeiten mit netten Kollegen. Und es macht trotz der frühen Uhrzeit sehr viel Spaß.
Warum sprechen Sie denn in der Vergangenheit?
Ja,
es ist immer noch so.
Mitteilen?
Nein,
es ist immer noch so. Aber so das zunehmende Alter, da merkt man dann doch, dass man früh um drei nicht mehr ganz so aufstehen kann, nicht ganz so fix aus dem Bett kommt wie mit 40 beispielsweise.
Ich glaube, das Bäckers Handwerk kann jetzt auch ein Lied davon singen. Sie sind geboren in Neuruppin,
ja.
60 Kilometer nordwestlich von Berlin. Haben Sie schon mal was gemeinsam mit Theodor Fontane?
Genau. Und Schinkel kommt auch aus Neuruppin.
Ja. Was macht Neuruppin so aus?
Sie wohnen ja immer noch da.
Ja, genau.
Also es gibt einen sehr schönen See vor der Haustür, den Ruppiner See, das ist der längste See Brandenburgs. Dann ist Neuruppin leider auch mal abgebrannt und wurde danach dann aufgebaut in so einer preußischen Architektur, preußischer Architekturstil. Aber es ist eigentlich eine ganz nette Stadt.
Ja, kann ich auch gesagt, Achtung Zungenbrecher, die preußischste aller preußischen Städte wird das genannt. Eine
Garnisonsstadt war das früher, genau. Sehr breite Straßenzüge, wo man natürlich damals gut lang marschieren konnte. Zum Glück macht man das heute nicht mehr.
Was sagt das über die Menschen, über die Neuruppiner?
Eigentlich nichts. Sie sind alle ganz normal auf dem Boden geblieben und wir erfreuen uns immer. Wir haben die Natur vor der Haustür, wir haben Seen, die Ostsee ist nicht weit weg und auch Berlin ist nicht weit weg. Wenn man mal den Großstadttrubel sucht, ist man auch innerhalb von einer Stunde mitten in Berlin.
Wimmelst du auch von irgendwelchen Großstädtern, die dann Datschen haben in Europa?
Ja, das sind dann immer die B-Kennzeichen, die wir dann immer sehen, die natürlich am Wochenende dann ausschwärmen aus der Großstadt und natürlich dann auch mit uns zusammen die Natur genießen wollen.
In den 90er Jahren haben Sie die Wetterwarte dort geleitet. Da geht es dann schon so Richtung Prignitz. Mhm. Was macht das wettermäßig so aus? Weil das lokales Wetter ist ja tatsächlich viel wichtiger, als man manchmal glaubt, oder?
Ja, und ich habe ja damals auch mal sehr gerne die Extremwerte vermeldet an der Wetterstation. Und das Problem war, unsere Wetterwarte, also dort, wo dann Menschen gesessen haben, auch noch, die lag direkt am Ufer des Ruppiner Sees. Und somit wurde es dort nie 37 bis 38 Grad heiß, wie ein bisschen weiter weg. Und da war ich immer verärgert. Ich wollte immer die Rekorde melden. Und das ging nicht an dieser Wetterstation. Und dann gibt's auch so ein Gefälle noch in Brandenburg. Also in der Prignitz ist es meistens dann schon einen Tag früher regnerisch als beispielsweise in der Lausitz. Dort nimmt der kontinentale Effekt zu. Also die Nordseenähe macht sich dann doch in der Richtung Prignitz schon bemerkbar. Und dort ist dann auch im Sommer immer relativ schnell wieder kalt geworden, gerade als ich noch jünger war. Als Junge fand ich natürlich Temperaturen von über 30 Grad super und wollte dann natürlich mal baden gehen. Und früher waren die Hitzewellen, da kommen wir nachher, glaube ich, noch drauf zu sprechen, nicht so lange wie heute.
Ist dort auch tatsächlich so, dass die Winter sehr kalt sind? Ne? Kommt der Wind von Osten und im Sommer wird es richtig heiß.
Genau, also das ist dann das typische kontinentale Klima. Aber wir haben jetzt feststellen müssen in den letzten Jahren, dass wirklich der Ostwind eher ausgeblieben ist. Wir haben diese stabilen Hochdruckgebiete von Osten her eher kaum noch. Und dementsprechend in den letzten Jahren dann auch massive Winterausfälle. Also wir hatten jetzt eine kalte Phase im Dezember. Da ging es dann auch mal auf unter minus 10 Grad. Die haben wir in jedem Winter, aber das war wirklich nur eine kurze Phase. Und der Rest war eigentlich eher fast frühlingshaft.
Also man merkt, es macht Ihnen wirklich richtig Freude, über das Wetter zu sprechen. Ja, Sie gelten sogar als Wetterbesessener. Wie kam's eigentlich dazu?
Das kam natürlich auch durch das Wetter. 1978, 79 zum Jahreswechsel gab es einen kräftigen Schneesturm über Norddeutschland. Also da sind wirklich Gemeinden im Schnee versunken. Man war abgeschnitten von der Außenwelt. Das war auch bei mir so. Ich habe aus dem Fenster geguckt und habe gesagt, lieber Gott, lass es ewig weiterschneiden. Nach zwei Tagen, wir sind nicht mehr vom Hof gekommen. Und Brandenburg ist ja sonst nicht so vom Schnee verwöhnt. Wenn wir mal 5 Zentimeter haben, dann ist das schon viel. Und damals hatten wir wirklich meterhohe Schneeverwehungen. Und nach diesem ersten Schneesturm zum Jahreswechsel, also 78, 79, kam im Februar 79 nochmal fast die gleiche Wetterlage mit einem zweiten Schneesturm. Und wir hatten dann Schneehöhen von durchschnittlich 1,5 Meter und Schneeverwehung 2 Meter. Und ich fand's klasse und habe entschieden, Wetter ist toll, du musst irgendwas beruflich mit Wetter machen.
SWR1, Leute, mit dem Meteorologen Donald Becker. Herr Becker, man sieht Sie ja Tag für Tag seit 18 Jahren, das sind bald 20, die kriegen Sie auf jeden Fall noch voll, oder?
Ja, doch, ich hoffe.
Im ARD-Morgenmagazin das Wetter präsentieren. Schauen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen. Ja. Also wie viel ist bei Ihrer Arbeit da Karten und Daten studieren, also die richtige Arbeit eines Meteorologen, und wie viel ist da Fernsehen, also so vor der Kamera stehen, Texte schreiben, präsentieren, sich schick machen?
Ja. Also letztendlich wollte ich ja eigentlich wirklich nie ins Fernsehen, das erstaunt viele. Ich wollte einfach nur Wetter vorhersagen, aber damals bin ich bei Jörg Kachelmann dann gelandet und der hat gesagt, bei mir ist es ein Paket, du musst, wenn du Vorhersage machst, das Wetter auch präsentieren.
Und das war Ende der 90er, warum sind Sie da gelandet?
Genau, ich wollte eigentlich zum Deutschen Wetterdienst gehen, ich war auch schon auf Lebenszeit verbeamtet als Flugwetterberater damals. Aber es gab zu diesem Zeitpunkt keine Stellen. Also man hat mir gesagt, gut, wenn du jetzt 10 Jahre wartest, wirst du bestimmt irgendwann mal Flugwetterberater im Deutschen Wetterdienst. Vorher gehst du ins Rechenzentrum. Das wäre mein Tod gewesen. Als, ich sage jetzt mal, Meteorologe oder als Wetterbegeisterter in einem Keller sitzen und nur mit Computern sich zu befassen, das war überhaupt nicht mein Ding. Deswegen bin ich dann zu Jörg Kachelmann gegangen. Ja. Und dann musste ich auch Wetter präsentieren.
Also wider Willen erstmal so ein bisschen.
Sozusagen, ja. Genau. Also ich wollte, wie gesagt, gar nicht ins Fernsehen. Aber es ist heutzutage so, dass man dann natürlich einen entscheidenden Vorteil hat. Man muss niemanden briefen, weil dann können natürlich auch Fehler passieren, sondern ich habe die Wetterlage im Kopf. Und angenommen, es passieren Pannen. Also es gibt ja, vielleicht kennen viele diesen Touch-Bildschirm, den ich dort habe, den bediene ich ja wirklich selbst. Und manchmal will der nicht so wie ich und dann fällt der aus und es gab auch schon Totalausfälle und dann steht man da einfach und wenn man die Wetterlage wirklich selbst erarbeitet hat, kann man dann aus dem Kopf heraus den Wetterbericht trotzdem verkünden, ohne dass man diese visuellen Möglichkeiten jetzt mit diesem Touchscreen noch hat.
Das ist gut, wenn man den theoretischen Hintergrund dann auch hat und das Fachwissen, weil nicht nur vorlesen. Was macht denn so ein Wetterbericht von früher und von heute, weil Sie jetzt gerade von Ihrem Touchscreen geredet haben, den gab es ja früher nicht. Wie hat sich das Wetter verändert, diese Wettervorhersage und auch das Präsentieren?
Ja, das hat sich schon vieles, also früher waren es so Kreidetafeln zum Teil, Tafeln, die sich so umgedreht haben. Im ZDF gab es dann was so mit einem Drücker, hatten dann die Meteorologen in der Hand, gibt es heute zum Teil auch noch, wo man dann selbstständig weiterschalten kann. Oder Magnettafeln, die man irgendwo dran gepappt hat, irgendwelche Sonne mit Wolke oder Gewitterzeichen. Das gibt es heute zum Teil auch noch. Also wenn ich draußen bin, dann nimmt man gerne mal auch diese ganz einfachen Sachen. Und
die Daten, die Daten,
das ist auf jeden Fall schon ganz anders geworden, viel besser geworden. Heute haben wir wirklich dank des Internets wirklich schon Minuten später die Wettermeldungen, die stündlich gesammelt werden beim Deutschen Wetterdienst und verteilt werden. Und wir haben auch viele Privatstationen, beispielsweise auf der Schwäbischen Alb und so weiter, sodass wir dann auch so diese regionalen Effekte wirklich im Griff haben und natürlich dann die Vorhersage dadurch auch deutlich verbessern können.
Kritik kommt da direkt von Thomas Bär aus Stuttgart. Der sagt, ich finde es sehr schade, dass im MoMa-Wetter der Lauftext nicht mehr die aktuellen Temperaturen zeigt.
Das liegt daran, unter anderem, dass der Deutsche Wetterdienst jetzt nur noch automatische Wetterstationen hat, also wie Kachelmann damals. Und es früher in meiner Zeit war es auch so, dass der Mensch an einer Wetterstation, wo man das Wetter nur beobachtet und dann weitermeldet an die Zentrale, an die Wetterzentrale, dass man dort den Menschen noch brauchte, weil er noch ein Barometer ablesen musste und schwere Korrektur durchführen und so weiter, noch so ein paar Berechnungen und dann die Wettermeldung erstellt hat und über einen Fernschreiber, da wissen, glaube ich, heute viele gar nicht mehr, was das ist, also mit einem Fernschreiber wurde damals eine Wettermeldung übermittelt. Und dann hat es wirklich eine Weile gedauert, noch nach 3 oder 4 Stunden hat man dann endlich mal eine Wetterkarte gehabt, die dann noch handgezeichnet wurde. Und heute geht das also wirklich alles ruckzuck. Es geht rein ins Internet und innerhalb von 5 Minuten habe ich wirklich alle Werte. Und das macht vieles heute wirklich schon sehr viel einfacher. Auch Radar hat ja heute jeder auf seinem Smartphone und kann gucken wirklich, wo liegt das Regengebiet, wo regnet es gerade oder wo scheint die Sonne.
SWR1, Leute, mit dem Meteorologen Donald Becker. Und der hat jetzt so weit ausgeholt, dass die Frage von Thomas Bär nach dem Lauftext noch gar nicht beantwortet
ist. Genau, ich bin so ein bisschen weggaloppiert. Also nochmal, die Wetterstationen heute sind also wirklich alle vollautomatisch, auch beim Deutschen Wetterdienst. Und dadurch passieren Fehler. Das heißt beispielsweise, meldet die Wetterstation, weil sie so Schleierwolken hat. Der ganze Himmel ist bedeckt von Schleierwolken, aber die Sonne scheint trotzdem, die scheint ja dahin durch. Der Eindruck ist eigentlich sonnig, aber es kommt automatisch generiert, wird dann bedeckt, einfach gesagt. Dort ist es bedeckt, was gar nicht stimmt. Und dann ist es auch noch so, dass die Wettermeldung 1 bis 1,5 Stunden dann alt ist. Das heißt, alte Daten will ich da eigentlich auch nicht reinbringen ins Laufband. Und wir haben ein Problem, weil auch der Wetterzustand automatisch ermittelt wird. Gerade bei Temperaturen von rund 0 Grad ist es jetzt Schneeregen, ist da Graupel dabei, Hagel dabei. Das sind alles Probleme, die wir früher nicht hatten. Der Mensch hat immer eindeutig seine Wettermeldung abgeschickt und das hat auch gepasst. Und heute müsste ich mir wirklich jeden Ort, der da unten im Laufband ist, persönlich nochmal angucken, wie die Wettermeldung dort ist, ob das alles passt und das dort reinschreiben. Und das dauert zu lange, das schaffe ich leider nicht. Und deswegen haben wir jetzt einfach genommen die Höchsttemperatur des heutigen Tages und die Tiefsttemperatur der kommenden Nacht, weil das ja auch vor allem viele Kleingärtner interessiert.
Also die Digitalisierung hat nicht nur Vorteile.
Nein, leider nicht.
Ich kann das auch bestätigen aus unserer Erfahrung. Wir machen dann auch häufig Vorhersagen, beziehungsweise sagen, dort ist es bewölkt und da kriegen wir ein sonniges Bild geschickt ins Studio.
Genau.
Kann ich also, und dann sagt Thorsten Schley übrigens zum Thema Abschweifen und schnell sprechen. Auch Peter Kaminski aus Bopfingen hat es gesagt. Warum müssen die Wettermoderatoren eigentlich immer so schnell reden?
Das große Problem ist, dass ich mehr Text im Kopf habe als 1,30, die mir zur Verfügung stehen. Also wir haben meistens 1 Minute 30 Sekunden oder 2 Minuten oder wenn es mal lang kommt, 2 Minuten 30. Und das ist schon schwierig mit unserem, ich sage jetzt mal, geballten Fachwissen, weil wir uns da alles selbst erarbeitet haben, könnten wir locker 5 Minuten füllen. Dass wir dann versuchen, so viel wie möglich unterzubringen in der kurzen Zeit. Das wirkt dann manchmal etwas gehetzt. Und beim Morgenmagazin kommt dann auch noch erschwerend dazu, dass ich diesen Touchscreen selber steuern muss. Und der nimmt mir dann wirklich so 18 Sekunden Zeit. Mhm. Und ich habe dann immer so einen kleinen Mann im Ohr oder auch eine Frau, die mir dann, die mich im Prinzip beschimpfen, wenn ich sehr überziehe.
Auf Sendung
und
direkt.
Auf Sendung direkt, aber nur in mein Ohr natürlich. Ja. Und das sind dann oft 18 Sekunden, die ich einfach überziehe. Und das kommt durch dieses Bedienen des Touchscreens.
Das geballte Fachwissen, Donald Becker, das brauchen wir jetzt mal. Weil von einem erheblichen Niederschlagsdefizit hier im Südwesten die Rede ist. Und zwar sagt das der Deutsche Wetterdienst mit Blick auf die Regenmengen im vergangenen Monat, im Februar. Das Problem betrifft zum Beispiel auch Südeuropa noch viel schlimmer als uns. Da ist doch jetzt mit dem also eine richtige Art Winterdürre. Und wenn ich mich dran erinnere an letztes Jahr, da kamen wir schon aus der Sommerdürre. Wie groß ist das Problem da? Gardasee, niedriger Stand, wenig Wasser.
Ja. Also Alpen-Südseite ist sehr massiv. Wir hatten jetzt zum Glück jetzt im März wirklich mehr Niederschlag. Deswegen sollte man auch den Regen auch mal positiv natürlich sehen. Klar mögen alle Sonne jetzt vor allem im Frühjahr. Aber das ist jetzt wirklich die Zeit, die kritisch ist. Wir hatten in den letzten Jahren vor allem März und noch schlimmer dann im April diese Trockenphasen. Und das ist ja gerade die Phase, wo die Vegetation wirklich sehr viel Regen braucht. Erst einmal, dass alles schön wachsen kann. Und dann haben wir natürlich das Grundwasserproblem. Das heißt, wenn wir schon sehr trocken reingehen in den Sommer, also wenn es April und auch Mai zu trocken ist und dann kommt der Sommer mit seinen hohen Verdunstungsraten und auch dann kriegen wir nichts, dann haben wir ein Dürreproblem. Und das hatten wir in den letzten Jahren wirklich des Öfteren. Und zum Glück jetzt, der März hat etwas ausgeglichen. Von Norden her kam dann doch mal mehr Niederschläge. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg doch verbreitet schon die 100% erreicht. Nur im Süden ist es noch etwas zu trocken, aber das reicht noch nicht. Also wir brauchen wirklich noch viel mehr Niederschlag, um die Grundwasserreservoirs wieder aufzufüllen. Und vor allem Norditalien sieht es immer noch sehr schlecht aus. Da bräuchten wir eigentlich so ein Tief, was mal von Süden Regen gegen die Alpen schiebt und dort für Dauerregen sorgt. Das kann aber dort theoretisch dann auch im Sommer noch passieren, aber das sind dann meist die Unwetterlagen mit sofort Überflutungen. Also das müssen wir abwarten, wie sich es entwickelt.
Regen ist ja immer eine Sache, da haben Sie Hoffnung. Aber wie sieht es denn aus mit den Böden, wenn die so trocken sind? Kann dieser Niederschlag dann überhaupt vernünftig ins Grundwasser gelangen?
Deswegen wäre jetzt die Zeit so wichtig, weil wir jetzt noch nicht so hohe Verdunstungsraten haben und die Schauer und Gewitter sind jetzt noch nicht so stark. Also im Sommer haben wir wirklich das Problem, dass die Kruste oben, die oberste Schicht, komplett trocken ist. Und wenn dann so ein starkes Gewitter kommt, was so einen Platzregenguss bringt, dass das alles oberirdisch abfließt. Und das wäre jetzt noch nicht so schlimm. Also jetzt die Zeit ist wirklich sehr wichtig. Vor allem so Landregen, den wir so kriegen können, der würde jetzt helfen. Und den kann ich auch anbieten. Der kommt nämlich am Freitag und am Wochenende. Und das ist dann eigentlich für unser Grundwasser und für die Vegetation super, dass es dann mal etwas wechselhafter und kühler wird.
Mhm. Jetzt gerade auch in der Po-Ebene, da hängt ja wirklich am Gardasee auch als Reservoir die gesamte Wasserversorgung auch der Landwirtschaft in Norditalien dran. Und dann rechnet man ja im Winter auch immer mit Schmelzwasser von dem Schnee, der gefallen sein müsste. Aber auch da sieht es ja ziemlich schlecht aus.
Da sieht es auch schlecht aus. Also von Norden her wurden wir überwiegend angeströmt. Das heißt, Alpen-Nordseite sieht gut aus, Alpen-Südseite eher schlecht. Aber wie gesagt, es könnte durchaus noch so ein Tief über dem Mittelmeer entstehen. Aber das ist natürlich jetzt in der Jahreszeit auch eher unwahrscheinlich, weil die Temperaturen, die Wassertemperaturen jetzt mit 16, 17 Grad nicht so hoch sind. Aber das würde dann zumindest auch bedeuten, dass die Unwettergefahr nicht so groß ist. Weil wenn das Ganze im August passiert, kalte Luft ins Mittelmeer reinströmt, über dieses warme Wasser kommt, dann gibt es diese 5B-Tiefs, diese sogenannten Genua-Zyklonen. Und die drücken dann gerne von Süden her massiv Regenwolken gegen die Alpen. Und dann wäre es, wie gesagt, gleich wieder die Hochwasserlage. Wir hoffen, dass einfach so ein Tief sich jetzt mal bildet in den nächsten 8 Wochen und kein Hochwasser verursacht, aber doch zumindest länger anhaltende Regenfälle.
Spätestens seit der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat sich unser Bewusstsein für extreme Wetterereignisse in Deutschland sehr geschärft. Der Meteorologe Donald Becker ist in SWR1, Leute. Sie haben ja sicher im Juli 2021 auch berichtet, oder?
Die Kollegen waren es. Also ich hatte zu der Zeit gerade Urlaub und war in Italien, habe aber auch dort dann wirklich auf meine zur Verfügung stehenden Wettermodelle geguckt und dachte, da passieren jetzt schlimme Sachen. Und war dann fast froh, dass ich nicht im Dienst war, weil ich wusste, das wird wirklich eine sehr ansteigende Wetterlage.
Haben Sie mit den Kollegen damals gesprochen? Weil das ja auch für Meteorologen eine Extremsituation
war. Ja, schon, aber ich habe denen voll vertraut und die haben ihren Job eigentlich auch ganz gut gemacht.
Ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte hinaus, was das mit denen gemacht hat.
Ja, das ist immer das große Problem. Also es war natürlich abzusehen in Rheinland-Pfalz, dass das wirklich ein großes Hochwasser wird. Aber man sagt natürlich als Meteorologe auch nicht voraus, wie viele Leute dort sterben werden und ob überhaupt Leute sterben werden. Das ist immer ganz schwierig. Und man hat aber auch daraus gelernt, dass man jetzt eigentlich auch Geologen und so weiter mit ins Boot holen muss. Man muss sich wirklich ganz genau angucken, wie ist der Untergrund beschaffen? Fließt das Wasser schön zusammen in einem Tal? Kann der Untergrund überhaupt noch Wasser aufnehmen oder ist es dort dann eher ein Untergrund, der gar kein Wasser aufnehmen kann? Das sind alles Faktoren, die dann noch die Lage verschlimmern können. Und ich hatte meine Erfahrung gesammelt damals beim Elbe-Hochwasser in Sachsen und damals fiel sogar noch mehr Niederschlag. Damals waren es in Zinnwald-Georgenfeld, liegt dort bei über 300 Liter Regenwasser pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Und zum Vergleich, in Berlin sind ungefähr 500 im gesamten Jahr normal. Also das war dann wirklich schon extrem. Und dort sind dann aber nicht so viele Leute gestorben, weil das Problem war an der Ahr, dass wirklich diese Flutwelle massiver war. Sie kam schneller, sie war höher und hat die Leute dann auch noch dummerweise im Schlaf überrascht teilweise. Mhm. Und das war dann wirklich ein Hochwasser mit verheerenden Folgen.
Da haben Sie ja auch schon eigene Erfahrungen gesammelt in Sachsen damals. Der Deutsche Wetterdienst, der wird heute neue Fakten zum Risiko Starkregen in Deutschland präsentieren. Mhm. Was meinen Sie, was wird da rauskommen? Also müssen wir jetzt immer häufiger auch mit solchen extremen Regenfällen in Zukunft rechnen?
Wir müssen damit rechnen. Wir müssen mit beidem rechnen. Das ist, das klingt erst einmal unlogisch. Wir kriegen mehr Dürrephasen und wir kriegen mehr Starkregenereignisse. Und wenn man sich so die Niederschläge anschaut, haben wir sogar im Jahresverlauf jetzt mehr Niederschläge als früher. Das liegt daran, dass die Luft ja insgesamt wärmer geworden ist, dass mehr Wasserdampf in der Luft sich befindet, der dann wiederum ausfallen kann als Niederschlag oder als Regen. Wir brauchen dann aber auf jeden Fall einen Auslöser, eine auslösende Wetterlage. Und wenn die nicht passt, wenn hier einfach nur ein Hochdruckgebiet wochenlang liegt, dann kann es halt nicht regnen, dann haben wir diese Dürrephase. Mhm. Und wenn dann der Regen kommt, kann er natürlich gerade aus dem Südwesten dann auch mit starken Gewittern oder auch ein richtiges Tief, das sich dann hier bei uns eindreht, so wie es damals war und längere Zeit nicht wegzieht, dann diese gewaltigen Wassermengen bringen. Und wir haben heutzutage das große Problem, dass das Wetter nicht so schnell wechselt wie früher. Wir hatten früher in den Sommermonaten die Tiefdruckgebiete, die relativ regelmäßig über Mitteleuropa hinweggezogen sind. Deswegen war es wechselhafter, nur kurz warm. Und jetzt haben wir wirklich diese langen Dürrephasen, gefolgt von dann aber auch sehr nassen Phasen mit diesem Hochwasserrisiko. Und deswegen ist wirklich der Trend geht dahin, wir müssen zunehmend mit Dürrephasen rechnen und auch mit diesen Hochwasserereignissen, leider.
Soweit die Erklärung. Da gibt's ja eigentlich einen Lerneffekt, denn ein großer Effekt für die Katastrophe im Ahrtal war ja auch die Überraschung, dass man nicht damit gerechnet hat. Hat man was daraus gelernt? Können Sie das so aus Ihrer Sicht beurteilen? Weil da ist ja auch häufig die Rede von Überflutungsräumen, die da geschaffen werden müssen oder Dachflächen, die das Wasser besser aufnehmen können. Solche Maßnahmen, wie wichtig sind die?
Die sind schon sehr wichtig. Also man hat jetzt auch gerade in den Städten überlegt, dass man dort quasi das Wasser speichern muss, auffangen muss. Nicht mehr so viel versiegeln ist das Stichwort. Flache Dachflächen könnte man beispielsweise begrünen. Man könnte Parkanlagen etwas vergrößern oder dort so Teiche schaffen quasi, die dann auch in der Lage sind, viel Wasser aufzunehmen. Aber wir können uns halt nur bedingt anpassen, aber das sollten wir auf jeden Fall tun. Und gerade in diesen schwierigen Regionen, wenn man an so einem Fluss wohnt, der wirklich dieses Hochwasserpotenzial hat, sollte man sich Gedanken machen, ob man wirklich dort wirklich sehr nah am Ufer baut. Weil ich würde jetzt nicht ausschließen, dass sowas nicht normal passiert. Wie gesagt, die Gefahr ist da. Es gibt jetzt wahrscheinlich auch wieder eine längere Pause. Die Hochwasser treten natürlich nicht regelmäßig auf. Mal trifft es die Elbe, mal die Ahr. Ich hoffe, wir kommen in diesem Jahr ohne Hochwasser durch. Aber tendenziell müssen wir uns doch wirklich alle versuchen anzupassen. Jeder kennt seine lokalen Begebenheiten, ne? Also auch diese kleineren Bäche, die man manchmal hat vor der Haustür, die sind auch in der Lage, dann innerhalb von einem kurzen Gewitter dann wirklich sehr stark anzuschwellen, dass dann das Wasser dann wirklich in den Keller laufen kann. Und da kann man ja dann auch schon vorsorgen, indem man wie so eine Art Schutzwall dann vor den Kellerfenstern dann aufbaut. Und da muss jeder für sich dann auch die Entscheidung treffen, was kann ich jetzt eigentlich auch tun, um mich selbst gegen dieses Hochwasser zu schützen.
Wir haben gerade über Extremwetterlagen gesprochen und nach jeder Flutkatastrophe kommt immer wieder die Frage auf, hätte man das nicht besser voraussagen können? Wenn man jetzt mal zum Beispiel aufs Ahrtal guckt, vor knapp 2 Jahren, also im Juli werden es dann 2 Jahre, hätte man?
Die Vorhersage war eigentlich gar nicht so schlecht. Also es war schon klar, dass es starke Regenfälle gibt und es war auch klar, dass die Böden schon sehr nass sind und wenig aufnehmen können. Es wurde gerechnet mit Regenmengen von 200, zum Teil auch örtlich mehr als 200 Litern Regenwasser pro Quadratmeter. Aber am Ende, dass es dann wirklich so schlimm kommt, dass es wirklich ganze Häuser wegschwemmt, das konnte man so im Detail dann auch nicht vorhersehen. Dazu kennen auch wir Meteorologen jetzt die Orographie und den Ort direkt zu wenig. Da müssten wir im Prinzip durch ganz Deutschland fahren und uns die Ecken angucken, die besonders gefährlich sind. Und da müssen dann wirklich noch die Leute vor Ort helfen, Geologen zum Beispiel, und dann wirklich für ihren Ort vielleicht dann so einen Alarmplan aufbauen, dass man vielleicht eine Richtlinie erarbeitet, wenn Regenmengen von 100 bis 150 Liter Regenwasser pro Quadratmeter innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorhergesagt sind, müssen wir hier auf jeden Fall aufpassen. Das wäre schon eine sinnvolle Maßnahme.
Gerade zu dem Thema gibt es jetzt gerade eine Frage von Oliver Stoß aus Kirchzarten. Der fragt zum Studium, ob man, weil eben wir über Topologie auch sprechen, da möchte er wissen, wäre es nicht sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel ein gemeinsames Grundstudium oder so ein Bachelor mit Geologen, also Meteorologen, Geologen zusammen studieren? Wäre das sinnvoll? Also muss man sich da auch fachlich jetzt anpassen auf solche neuen Gegebenheiten?
Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und es ist auch oft so, dass viele Meteorologen, also die jetzt Meteorologie studieren, mit Hauptfach natürlich Mathe, Physik, dass die aber als Nebenfach dann immer schon mal Geografie oder vielleicht dann sogar Geologie nehmen. Das wäre auf jeden Fall sehr gut, oder auch andersrum, dass dann die Geologen dann auch als Nebenfach vielleicht ein bisschen Meteorologie dann kriegen und wissen, wenn etwas in der Atmosphäre passiert, warum ist das so und wo müssen wir besonders aufpassen, dann auch, wenn es um Hochwasserereignisse geht.
Wichtig ist ja auch solche Informationen auch für die Landwirtschaft. Also es wird ja nicht nur immer wärmer, sondern auch durch diese Starkregenphasen, die Veränderung der Böden, werden auch die Ernten immer schlechter. Wie viel kriegen Sie da auch Rückmeldung aus der Landwirtschaft mit der Bitte, tut doch auch vom Wetterbericht auch bitte was für uns? Kriegen Sie die?
Die kriegen sie, aber das ist meistens auch nicht so richtig zielführend, weil die meisten Landwirte wollen jetzt wissen, wie wird der Sommer? Und das sind natürlich Vorhersagen, die wir auch nicht treffen können. Und das Problem ist, wir können uns nicht darauf verlassen, dass es jetzt wirklich in jedem Jahr eine Dürre gibt. Es kann durchaus passieren, dass wir jetzt im Jahr 2023 mal wieder einen nassen Sommer erleben. Das sind diese Blockierungswetterlagen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also das heißt, es kann sein, wenn jetzt wieder ein Hochdruckgebiet beispielsweise vor Portugal liegt, dann ist es so, dass es sehr trocken ist, dass die Luft dann aber relativ kühl ist von Norden her. Aber wenn dort ein Tiefdruckgebiet liegt vor Portugal und sich ewig nicht von der Stelle rührt, dann kann das wirklich die Luft direkt aus der Sahara in Richtung Norden transportieren. Das hatten wir in den letzten Jahren. Wenn das Hochdruckgebiet dann über Skandinavien ist, dann hilft das mit dem Südwind. Und dann hätten wir die Dürrephase. Aber ob so etwas in diesem Jahr nochmal kommt, kann man einfach nicht vorhersagen. Und es könnte theoretisch auch passieren, dass wir mal ein Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa haben und dann hätten wir wirklich massiv mit Hochwasser zu kämpfen. Und das ist das große Problem. Wir würden das gerne vorhersagen, aber wir schaffen es nicht. Also wir können so bis zu 10 Tagen, aber dann ist auch Schluss. Also diese ganzen Jahreszeitprognosen, die man auch teilweise im Internet findet, wo Leute meinen oder Meteorologen meinen, sie wüssten das. Es weiß niemand mit Sicherheit.
Sie haben gerade das Thema Sahara angesprochen. Ja. Früher war irgendwie nie von Sahara-Staub die Rede. Inzwischen kommt das in jedem 5. Wetterbericht gefühlt vor. Ja. Das hat auch damit zu tun, mit dem Phänomen, das Sie gerade erwähnt haben.
Genau,
also früher gab es wirklich gar keinen Sahara-Staub.
Gab es auch, aber nicht so. Also die Tiefdruckgebiete zogen zu uns herein nach Mitteleuropa, haben mal kurz die warme Luft von Süden angesaugt, aber dann kam gleich mit Winddrehung auf Nordwest wieder die saubere Luft von der Nordsee hinterher. Aber heute durch diese stabilen Lagen, durch diese Blockierungswetterlagen, wenn dann halt dieses Tief vor Portugal liegt tagelang, dann kann das wirklich die Luft anzapfen. Die Luft hat Zeit, und mit dem Staub dann wirklich bis weit nach Norden voranzukommen, zum Teil bis nach Skandinavien, selbst dort gibt es dann auch mal Sahara-Staub.
Den Klimawandel, den spüren wir schon. Wir haben 12 zu warme Winter hinter uns. Es wird immer trockener, es gibt mehr Unwetter, Ernten fallen schlechter aus. Der Meteorologe Donald Becker ist in SWR1, Leute. Sie müssen jeden Tag eigentlich jetzt inzwischen über diese Umstände sprechen. Macht das auch ein bisschen was mit einem, so dieser Tagesschausprecher-Effekt?
Ja, schon. Aber es ist eigentlich so, dass ich ja seit 1984 schon an einer Wetterstation European Wetter beobachtet habe. Und es gab eigentlich nie ein Jahr ohne Unwetter. Das heißt, Klimawandel ist eigentlich ein Wort oder beziehungsweise ein Begriff, den man gar nicht leugnen kann. Denn Klima war noch nie stabil. Das muss man natürlich dazu sagen. Es gab schon sogar noch größere Warm- und Kaltzeiten. Und viele wissen gar nicht, dass wir heutzutage uns in einer Kaltzeit befinden. Laut Definition befinden wir uns in einer Eiszeit, solange ein Pol Eis hat. Das heißt, auch wenn der Nordpol jetzt komplett mal eisfrei sein sollte, die Antarktis würde es nicht sein, leben wir immer noch in einer kleinen Eiszeit. Und das ist auch gut so. Aber ich will das jetzt gar nicht irgendwie runterspielen. Wir haben den Klimawandel schon, und dieser anthropogene Effekt, der Effekt durch den Menschen, der wird einfach immer größer. Wir sehen die Explosion der Städte, die Siedlungsräume werden größer. Wir haben 1960 3 Milliarden Einwohner oder Bewohner, Menschen auf der Erde gehabt. Im vorigen Jahr haben wir die 8 Milliarden überschritten. Und wer jetzt behauptet, dass der Mensch dann gar keinen Einfluss auf das Klima hat, der lügt ganz einfach. Also wir haben natürlich einen Einfluss. Wir brauchen natürlich jede Menge Energie. Wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen Nahrungsmittel, und es werden Regenwälder abgeholzt. Und alles das spielt damit rein.
Aber greifen wir das trotzdem mal auf, und zwar anhand eines aktuellen Beispiels. Der Klimasachverständigenrat des Landes Baden-Württemberg, also hier ein lokales Beispiel, der hat jetzt ausgerechnet, dass bei uns hier im Land bis 2040 ganze 3 Grad wärmer werden soll. Damit hatten Wissenschaftler und auch die grün-schwarze Landesregierung nicht gerechnet, sondern erst 2100. Sind Sie als Meteorologe da auch überrascht? Also wie diskutieren Sie da eigentlich intern?
Wir haben dummerweise auch selbstverstärkende Effekte. Beispielsweise ist es so, wenn es insgesamt wärmer wird, haben wir mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre, und dieses Kohlendioxid kommt zum Teil aus den Meeren. Die Meere waren bisher unser größter CO2-Speicher, unsere CO2-Senke, und haben sehr viel, was wir Menschen in die Atmosphäre geblasen haben, aufgefangen. Aber durch den Anstieg der Meerestemperaturen, durch die Wassertemperatur, ist es so, dass dieser Speicher quasi fast voll ist, und von dort kommt dann auch wieder Kohlendioxid massiv in die Atmosphäre. Das heißt, wir haben nicht nur das vom Menschen, sondern auch von den Meeren, was zurückkommt in die Atmosphäre, und das ist so ein selbstverstärkender Effekt. Nur einer, da gibt es mehrere, beispielsweise auch die Permafrostböden, wenn dann noch Methan ins Spiel kommt und so weiter. Das sind dann alles Effekte, die diesen Klima oder diese Erwärmung dann doch deutlich drastischer ausfallen lassen können, als wir es bisher erwartet haben. Und das Einzige, was dem jetzt noch entgegenstehen könnte, wäre ein massiver Vulkanausbruch. Aber das will natürlich auch niemand. Aber diese Vulkane haben zumindest in der Erdgeschichte immer dafür gesorgt, dass es zumindest vorübergehend kälter geworden ist. Aber das wäre natürlich jetzt auch eine Katastrophe, die wir nicht wollen, weil dann hat man natürlich langjährige Klimaveränderungen und zum Teil Hungersnöte, die man ausstehen muss. Also es ist schwierig.
Also nur der Eyjafjallajökull kann uns noch retten. Nein, Spaß beiseite. Also Kritiker sagen ja zum Beispiel, Sie haben gerade das Wort CO2-Ausstoß benutzt. Skeptiker, würde ich es jetzt mal nennen, sagen, dass CO2-Emissionen des Menschen gar keinen Einfluss auf das Klima haben. Sehen Sie es auch so?
Nein,
oder ist da was
so
dran?
Da ist schon so. CO2 ist eindeutig ein Treibhausgas und bewirkt auch, dass dann Eigentlich ist es ja gut, ohne CO2, und wir verteufeln das CO2 immer so. Ohne Kohlendioxid in der Atmosphäre wäre überhaupt kein Leben möglich auf der Erde. Aber wenn es zu viel wird, ist es halt dann auch wieder nicht gut und verstärkt halt den Treibhauseffekt und die Erwärmung. Aber man muss auch wieder dagegen halten. Eine Abkühlung wäre wahrscheinlich in unserem Fall auch deutlich schlimmer als diese 1 bis 2 Grad. Die würden wir gerade noch so hinkriegen, aber bei 3 Grad wird es wirklich kritisch. Und wir müssen jetzt wirklich sehen, dass wir uns anpassen. Viel mehr können wir da eigentlich gar nicht machen. Dass wir also versuchen, so wenig wie möglich auf unsere Umwelt negativ einzuwirken. Dazu gehört eigentlich alles, nicht nur CO2-Reduktion, sondern man muss auch überlegen, ob man die Städte umbaut, Dachbegrünung und so weiter, Fassadenbegrünung könnten helfen, dass man diese Hitzeeffekte in der Stadt, die ja gerade im Sommer dann sehr schädlich sind, ein bisschen ausschaltet. Und da kann auch jeder für sich so ein bisschen entscheiden, wo kann ich denn jetzt persönlich dem Klima helfen.
SWR1, Leute, mit dem Meteorologen Donald Becker, und wir haben eine ganze Menge jetzt angesprochen in den vergangenen fast 2 Stunden, und jetzt versuchen wir mal noch ein paar offene Fragen nochmal aufzugreifen, ja, die auch von den Hörerinnen und Hörern kamen. Wir haben vorhin gesprochen über Klimawandel. Klimawandel ist was ganz Normales. Es wird sich immer gestritten, ist der nun menschengemacht, ja oder nein? Und wenn wir jetzt so eine Erwärmung oder auch Niederschlagsmengen immer vergleichen, da ziehen wir ja meistens die Periode 1961 bis 90 heran. Ist das überhaupt sinnvoll oder müsste man Klima länger denken?
Der Unterschied wird natürlich besonders klar, wenn man diese Klimareihe 1961 bis 90 nimmt, weil es dort wirklich einfach kälter war. Wenn ich jetzt einfach mal so gucke, heute durch Stuttgart bin ich gelaufen und die Vegetation ist jetzt so weit, wie es vor 40 Jahren, als ich noch jung war, im April war bei uns in Brandenburg. Also wir sehen auch, die Vegetationszeit hat sich geändert. Also es ist definitiv wärmer geworden. Das heißt, man nimmt für die Veränderung des Klimas, was ja doch relativ träge sich vollzieht, aber jetzt doch immer spürbarer wird. Und der Mensch ist halt wirklich die Hauptursache. Und da merkt man dann schon, wenn man diesen alten Vergleichszeitraum nimmt, dass es deutlich wärmer geworden ist. Aber das Problem ist, dass die meisten Leute das gar nicht mehr so in Erinnerung haben. Und deswegen ist es dann so, wenn es um andere Sachen geht, wie Starkniederschläge oder so, dass man dann einfach zum Teil auch guckt von 1990 oder 91 bis 2020. Also immer 30 Jahre auf jeden Fall sollte so ein Klimazeitraum haben. Noch schöner wäre natürlich, wenn dieser Klimazeitraum, wenn man ein Mittel bildet, 100 Jahre wäre. Aber wir haben auch heute ja eigentlich wenige Stationen, die an Ort und Stelle gestanden haben, also nicht verlegt worden sind, Stationen und so weiter, wo man wirklich eine solch lange Reihe hat. Und das ist ein bisschen schade.
Vor allem im sogenannten globalen Süden gab es ja viel zu wenige Messwerte.
Genau. Wir haben heute natürlich durch die Satelliten sehr viel Hilfe. Aber wir können schlecht vergleichen mit der Vergangenheit. Und dazu bräuchte man eigentlich wirklich eine Wetterstation, die man 100 Jahre lang beobachtet und dann auch weiter guckt, wie entwickelt sich das Klima dort vor Ort. Aber wir haben ein paar, wir haben immerhin den Hohen Peißenberg und Brocken. Und auch dort sieht man wirklich eindeutig den Temperaturanstieg in den letzten Jahrzehnten.
Mhm. Wir haben nochmal gesammelte Fragen zu unterschiedlichen Themen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Olaf Graul aus Leichingen, der möchte wissen, ein Schauer ist doch ein plötzlich einsetzender Starkregen. Stimmt das?
Es kann stimmen, aber es kann auch sein, dass es wirklich nur ein leichter Schauer ist. Wir haben bei uns Meteorologen immer so Hochzahlen, das heißt Regen hoch 0, also quasi wie so Quadrat, also Regen zum Quadrat quasi, Regen hoch 2 wäre Starkregen, Regen hoch 0 wäre ein leichter Landregen, und bei den Schauern gibt es das auch, das heißt Regenschauer hoch 0 wäre ein leichter Schauer, kein Platzregenguss, Regen hoch 2 wäre ein starker Regenschauer, den man sehr oft natürlich dann bei Gewittern hat, und dann gibt es sogar noch einen sehr starken Schauer, und bei sehr starken Schauern muss die Sicht unter 1000 Meter zurückgehen, durch den Regen. Das hat man wirklich schon relativ selten. Aber im Prinzip hat er schon recht. Schauer sind eher so diese kurzen Regengüsse, und Landregen ist genau das Gegenteil, wo es dann schön vor sich hinregnet. Das, was die Landwirte mögen, das wäre dann eher der Landregen.
Also es gibt den leichten Regenschauer. Das ist dann der Regen hoch 0.
Genau.
Okay, dann haben wir das geklärt. Und dann gibt es noch eine finale Frage, und die muss natürlich aufgegriffen werden. Hallo Donald, gibt es den Kugelblitz in Neuruppin eigentlich tatsächlich? Oder hatten Sie den in Fürstenfeldbruck nur einen Bären aufgebunden? Was ist eine kurze Erklärung? Was ist der Kugelblitz von Neuruppin?
Ja, es gibt Kugelblitze, und den haben wir vor Ort beobachtet. Ich war damals Leiter der Wetterstation, und das war das Kuriose. Es war ein Wintergewitter, was man ja auch nicht so oft hat. Und ich habe wirklich natürlich diesen runden Blitz gesehen über der Klosterkirche bei uns in Europin und habe dann rumgefragt über die örtliche Presse, ob das andere Leute auch gesehen haben. Und da kamen dann wirklich sehr viele Meldungen von Europinern mit Beschreibungen, was sie alles gesehen haben. Das ist kurios, wenn man sich diese Berichte heute durchliest, aber dieses Thema ist noch nicht komplett erforscht. Also es gibt wirklich Kugelblitze teilweise auch Perlschnurblitze, das heißt so mehrere Kugeln sehen aus wie an einer Kette dann so aufgereiht. Also es gibt da wirklich schon ganz eigenartige Sachen, aber die sind extrem selten.
Also lieber Timo, Thomas Kiefer aus Dornstadt, das hätten wir jetzt auch geklärt.
Den kenne ich doch, den Thomas Kiefer.
Und, ja, schönen Gruß. Ja, und schönen Gruß gibt's auch noch. Also vielen Dank, Donald Becker, für Ihren Besuch und das interessante Gespräch in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.